In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten, denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich weiß nicht, wie existenziell sie die Frage interessiert, welchem der 7 Männer, die eine Frau nun nach der Auferstehung gehört. Ich denke, man kann diesen Teil des Evangeliums ruhig beiseite lassen. Die Sadduzäer, Mitglied der Oberschicht und die hohen priesterlichen Familien, sie sind ja an einem ernsthaften theologischen Gespräch gar nicht interessiert. Ihnen geht es ja nur darum, Jesus mit dieser Fangfrage aufs Glatteis zu führen. Eigentlich wollen sie sich mit ihrer Darlegung über den Auferstehungsglauben nur über Jesus lustig machen und ihn bloßstellen. Aber Jesus geht auf ihre Anfrage ein und bleibt souverän mit seiner Antwort. Zum einen sagt er ein klares Ja zum Auferstehungsglauben und zugleich wendet er sich doch gegen Vorstellungen, gegen naive Vorstellungen einer kommenden Welt. Er wischt alle Spekulationen beiseite, wonach der Himmel nur bloß die etwas bessere oder vollkommenere Fortsetzung der hiesigen Welt wäre. Für Jesus ist klar, Gottes Zukunft, sie ist kein billiger Aufguss der beendeten Vergangenheit. Für ihn ist entscheidend der Glaube Israels, auf den sich ja auch die Sadduzäer berufen, und in dem er bereits die Hoffnung auf Auferstehung verborgen sieht. Denn Gott selbst bezeichnet sich am Dornbusch als Gott der Väter, als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er, der Gott des Lebens, beruft sich nicht auf Tote, und die Stammväter, sie sind keine Gestalten der Vergangenheit. Wer wie sie einmal in die Nähe Gottes geraten ist, der ist angesteckt vom schöpferischen Leben Gottes. Und die Frage nach der Auferstehung, sie ist keine nebensächliche oder zusätzliche Frage für uns, sondern sie stellt die Kernfrage, die Frage nach Gott. Wenn die Väter unseres Glaubens, die auf Gott vertraut haben, nicht einfach im Tod verloren oder vergessen sind, sondern für Gott leben, dann dürfen auch wir auf seine schöpferische Kraft und Liebe hoffen, auf Leben, auf Auferstehung. Wir dürfen deswegen hoffen, weil gerade die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs für völlig verschiedene Arten und Weisen stehen, wie Menschen unter allen chaotischen Umständen und Herausforderungen ihr Leben bewältigen, im Glauben an diesen Gott des Lebens. Konkret auf Gottes Verheiß beendet Abraham sein sesshaftes Leben, bricht alles ab hinter sich, wandert aus und lebt wie ein Fremdling unter Fremden, nur mit der diffusen Verheißung Gottes, dass sein Nachkommen das alles irgendwann mal gehören solle. Sein Sohn Isaak, der sich gegen seinen Halbbruder durchsetzt, den bindet er auf dem Berg. Er ist bereit, ihn zu opfern, bekommt ihn doch von Gott zurückgeschenkt. Und dessen Söhne Jakob und Esau kämpfen um ihr Erbe und fast kommt es zum Bruder- und Bürgerkrieg. Und auch unter Jakobs Söhnen herrscht Eifersucht. Den Lieblingssohn Josef verkaufen die eigenen Brüder in die Sklaverei nach Ägypten, wohin dann auch Jakob im hohen Alter wegen der Hungersnot fliehen muss. Der rote Faden in all diesen wirren Geschichten ist, dass Gott sich genau an diese sehr menschlichen und sehr fehlerbehafteten Menschen bindet, ein für allemal, unwiderruflich und treu. Nur deshalb können auch wir, fehlerhafte Menschen, unsere Hoffnung auf Gott setzen. In der kommenden Woche ist wieder der 9. November, Mittwoch, Wendetag, Schicksalstag von uns Deutschen. Kein Tag kerbt die Höhen und Tiefen unserer Geschichte so markant in die Erinnerung ein. Wir denken an die Freude über den Fall der Mauer 1989, das Entsetzen über die Opfer der Reichspogromnacht 1938, die Enttäuschung über die gescheiterte Demokratie 1848, die Hoffnung auf ihre Wiederbelebung 1918 und die Brüchigkeit der Weimarer Republik 1923. Wie könnten wir dieses Evangelium vom Gott der Lebenden anders lesen als vor diesem konkreten Hintergrund unserer Geschichte? Die Geschichte hat ja letztlich immer nur dann einen Sinn, wenn wir uns fragen, welche Lehren können wir aus der Geschichte ziehen? Und sie ist eine Geschichte des Rassismus, der Diktatur, der Tyrannei, des Krieges und systematischer Verfolgung, aber auch eine Geschichte der friedlichen Revolution und der Sehnsucht nach Freiheit. Der Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, die hohe Inflation, die Nachwirkungen der Pandemie, der Klimawandel, all das stellen unsere Gesellschaft heute vor massive Herausforderungen. Wie kann es uns gelingen, heute auszugleichen, Menschen zusammenzubringen, wo Feindbilder, wo Polarisierung die Menschen nur noch auseinanderführen, wo immer weniger Menschen den Druck aushalten und bereit sind zuzuhören und andere Meinungen stehen zu lassen? Wie können wir Kooperation, Gemeinsinn fördern, wo so viele Existenzängste und Sorgen überhand nehmen? Die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie legt uns nahe, dass der lebensschaffende Gott uns heute genauso nahe ist wie damals, selbst wenn wir seine Nähe nicht oder nur wenig spüren oder sogar schmerzlich vermissen. Und dennoch trägt der Glaube. Der Glaube kann uns Hoffnung schenken, nicht nur für ein unbekanntes Leben danach, sondern für unser Leben hier und jetzt. Er kann uns die Kraft schenken, dass wir die Ungewissheit dieser Krisen aushalten, auch wenn niemand genau weiß, wohin die Reise geht, dass wir in unseren Tagen das Leben neu wagen und Solidarität, Toleranz, Zusammenhalt lernen, dass wir uns mutig und entschlossen über die Religionen und Kulturen hinweg für die Würde aller Menschen einsetzen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit der Frage nach Gott und der Frage nach unserem Tod und unserer Auferstehung werden wir in unserem Leben niemals fertig werden. Wie die Väter unseres Glaubens werden wir immer unterwegs sein und nicht wissen, wohin Gottes Verheißung uns führt und ob wir unser Vertrauen auch wirklich durchhalten können. Eins aber können wir gewiss sein. Keine Zeit kann noch so kompliziert, keine Herausforderung kann noch so massiv sein, dass der lebenschaffende Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs uns nicht die Kraft und den Mut schenken könnte, unseren Weg des Glaubens, den Weg zum Leben und zur Auferstehung zu gehen. Schließlich ist er der Gott der Lebenden. Und mindestens einer ist uns diesem Weg bereits vorausgegangen, Jesus Christus, der uns an der Schwelle des Lebens empfängt. Amen.